Es sind schon sehr brutale Geschichten, die wir im Alten Testament lesen. Ich möchte heute über einige Gebote sprechen. Über einige wenige. Man kann sie an den Fingern einer Hand, na doch nicht, an den Fingern zweier Hände abzählen. Die Iris hat ja schon alles verraten. Die 10 Gebote. Ich brauche es auch nicht mehr memorieren mit euch. Auch das sitzt bereits. Also, wenn man im Bereich der Kirche von Geboten oder Verboten spricht, dann sind manche Menschen schon allergisch dagegen. Ja, die Kirche, da wird immer wieder alles verboten. Ich kann mich auch erinnern, ein Lehrer von mir hat mal gesagt, so ein bisschen im Spaß, also Lehrer für Naturgeschichte, also er hat uns immer wieder erklärt, was alles ungesund ist, und hat dann mal gesagt, ja, ich weiß, alles, was Spaß macht, ist entweder ungesetzlich oder ungesund oder unmoralisch. Ja, also die Kirche. Aber wie ist es da eigentlich, wenn wir die Kirchenmauern verlassen? Wie ist es allgemein so in der Gesellschaft mit den Verboten und mit den Geboten? Es geht jetzt gerade um Volksbegehren und da gibt es eines, das sehr viele Unterschriften findet, für ein allgemeines Rauchverbot in der Gastronomie. Viele Menschen finden das wichtig und unterschreiben es. Also, interessant, da geht es jetzt nicht um die Kirche, sondern allgemein in der Gesellschaft, dass viele Menschen meinen, ja, da sollte was verboten werden. Nicht einfach jeder soll machen, wie er denkt und wir sind ja selbstständig, sondern zum eigenen Schutz, vielleicht auch gegen Verführung von Jugendlichen, auch zum Schutz von anderen, von Kellnern, braucht es Verbote. Oder es gab ein Massaker in Florida. In einer Schule sind 17 Menschen erschossen worden. Und wie immer bei solchen Gelegenheiten, es gibt eine neue Diskussion über Waffengesetze, über strengere Gesetze, über Verbote. Manche Waffen, so halbautomatische Waffen, sollten eigentlich verboten werden, die sollten nicht so zugänglich sein. Also, wenn wir so hinausblicken über die Kirchenmauern hinweg, dann merken wir, dass das Empfinden schon da ist, ganz allgemein in der Gesellschaft. Es sollte Verbote geben und eigentlich, wenn wir so drüber nachdenken, die Iris hat auch erwähnt, die Verkehrsregeln, eigentlich braucht es viele Verbote. Also dieses Gebote und Verbote ist nicht speziell etwas, was gerade so in den Religionen besonders gepflegt wird, sondern das ist eigentlich unser allgemeines Empfinden. Die 10 Gebote. Ich möchte es aber ein bisschen anders nennen. Und ihr seht das auch gleich beim ersten Text. Das Motto, du brauchst das alles nicht. Nämlich, all diese Wege, vor die Gott ein Stoppschild hinstellt und sagt, nein, das brauchst du nicht. Lass das sein. Die 10 Gebote, genau genommen sind es hauptsächlich Verbote, also die 9 Verbote und das eine Gebot. Zur Vorgeschichte. Jakob, genannt Israel, und seine Söhne lebten in Israel. Es brach eine Hungersnot aus. Und daraufhin zog die ganze Familie nach Ägypten. In Ägypten haben sie sich vermehrt, dort sind sie geblieben, sind dann unterdrückt worden, sind dann unter der Führung von Mose aus Ägypten geflohen. Und in der Wüste hat Gott dann Gebote gegeben. Und unter anderem diese 10 Gebote, die Gott eigenhändig in Stein gemeißelt hat. Wir haben ja so diese Redewendung, das ist nicht in Stein gemeißelt. Also heute geht es um etwas, das ist in Stein gemeißelt. Daraus wird auch sichtbar, wie wichtig diese 10 Gebote sind. Allerdings der Begriff 10 Gebote kommt nicht vor in der Bibel. In den 5 Büchern Mose lesen wir manchmal von den 10 Worten oder 10 Aussprüchen. vielleicht sollten wir sagen, 10 Richtlinien, weil es eben gar nicht so sehr Gebote sind, sondern hauptsächlich Verbote. Sie stehen dann im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, und im fünften Buch Mose, Kapitel 5. Das fünfte Buch Mose wiederholt ja sehr viel, der lateinische Ausdruck Deuteronomium, das zweite Gesetz, also da werden sehr viele Gesetze wiederholt, eben auch diese 10 Gebote werden nochmal wiederholt. Wenn man sie nebeneinander hinstellt und sie vergleicht, merkt man, der Wortlaut ist nicht ganz gleich. Einige dieser Gebote haben auch längere Erläuterungen, möglicherweise waren das Ergänzungen, die dann nachher dazu kamen, die nicht auf Stein gemeißelt waren. Und da finden sich dann eben Unterschiede. Ja, diese 10 Gebote, sie sind ja bekannt, ich möchte sie trotzdem, also zuerst einmal die ersten zwei, mit euch durchgehen. Also, das erste Gebot, wähle den lebendigen Gott. Zweitens, sei nicht auf ein Abbild fixiert. Aber diese 10 Gebote kennt ihr sowieso schon, oder kennt ihr sie doch noch nicht so genau. Naja, die Modernisierung macht auch vor den 10 Geboten nicht Halt. Also das war jetzt ein bisschen eine modernere Fassung. Aber ich möchte auch zur traditionellen Fassung gehen. Also gehen wir zum nächsten Bild, da möchte ich es vergleichen. Du brauchst neben mir keine anderen Götter. Oder eben anders formuliert, wähle den lebendigen Gott. Und zweitens, du brauchst dir kein Bild zum Anbeten machen. Oder sei nicht auf ein Abbild fixiert. Also wir können durchaus versuchen, diese Richtlinien auch in einer moderneren Sprache zu formulieren. Manchmal ist ja so etwas, was schon sehr oft gehört wurde, da sind Menschen auch schon ein bisschen abgestumpft. Ich möchte zum nächsten Bild gehen, zur nächsten Folie, da bringe ich dann die ersten 3 Gebote. Wir kennen sie ja eher unter dem Begriff oder unter der Formulierung, du sollst nicht. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Manche Ausleger des Alten Testaments haben darauf hingewiesen, dass das Hebräische von seiner Grammatik her eigentlich nicht so festgelegt ist, dass es unbedingt ein Befehl ist, also du sollst. Das ist vielleicht gar nicht gemeint. Man könnte auch allgemeiner formulieren, die Zukunftsform, du wirst nicht. Du wirst keine anderen Götter neben mir haben und du wirst keine Bilder dir machen, um sie anzubeten. Ich bin da nicht ganz sicher, ob du wirst wirklich so ganz passt, denn das wäre ja so wie eine Vorhersage. Und diese Vorhersage an das Volk Israel gerichtet hat sich so eigentlich nicht erfüllt, sondern sehr oft haben Israeliten oder eben dann ihre Nachkommen sehr wohl gegen diese Verbote verstoßen. Also so als Vorhersage, du wirst nicht, passt eigentlich nicht ganz. Aber eine andere Möglichkeit zu formulieren wäre, du brauchst nicht. Du brauchst es nicht, weil du den lebendigen Gott kennst und dann brauchst du all das nicht. Das finde ich eine gute Wiedergabe. Sie macht auch ein bisschen was sichtbar von dieser Befreiung. Ich werde frei, ich bin nicht mehr gezwungen, bestimmte Wege zu gehen. Ich brauche das nicht. Gemeint ist aber sehr wohl, du sollst das nicht. Denn ich brauche es nicht und ich soll es auch wirklich nicht tun. Also die Formulierung, du sollst nicht, das passt schon und wird auch so gemeint sein, aber du brauchst nicht, wenn wir es so formulieren, weist es auf einen anderen Aspekt hin. Erstens, Konkurrenzverbot. Du brauchst keine anderen Götter neben mir. Zweitens, das Bilderverbot. Du brauchst dir kein Bild machen, um es anzubieten. Gemeint ist damit wohl, wenn wir uns an Gott wenden, so eine Art Vorstellung haben wir oft sehr wohl. Und ich denke, das ist normal und geht auch gar nicht anders. Auch jeder Begriff, den wir verwenden, wenn wir Vater sagen oder wenn wir Herr sagen, kann schon was mitschwingen. Ist wohl auch nicht das Problem. Wir sollten aber Gott nicht auf etwas ganz Bestimmtes festlegen, ihn fixieren und denken, genau so ist er. Also eine bestimmte Vorstellung, auf die wir Gott festlegen. Drittens, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Dieser Begriff, der Name Gottes, oder überhaupt der Name, wird in biblischen Texten etwas breiter verwendet. Also es geht nicht unbedingt um den genauen Wortlaut, also der Name Graf Stuhlhofer, ob ich den jetzt irgendwie falsch verwende vielleicht, also im Fall von meinem Namen, sondern der Name, das ist die Person oder das ist der Ruf. Gemeint ist damit, Gott mit etwas in Verbindung bringen, was eigentlich nicht zu Gott passt. Das könnte bedeuten, wäre vielleicht ein bisschen die harmlosere Variante, dass Menschen, also Christen, sehr schnell reden davon, ja, Gott hat zu mir geredet, Gott hat mir das gezeigt. Und das kann ja wirklich sein. Wir erhoffen das ja auch, dass Gott das tut. Aber es wäre leichtfertig, wenn ich jede Idee, die mir so kommt, sofort, ja, Gott hat zu mir geredet, Gott hat mir das jetzt gezeigt. Ich habe das manchmal erlebt bei Christen, die eben so reden, man fühlt sich dann schon sehr klein daneben, denkt sich, puh, also zu dem redet Gott pausenlos und zu mir, also ich erlebe das eigentlich nur selten. Wenn ich dann so ein bisschen nachbohre, ja, wie hat Gott dir das gezeigt, dann stellt sich normalerweise heraus, naja, es ist eben so eine Idee bei ihm und er meint, dass das eben jetzt so von Gott kommt. Gut, ja, das kann ja so sein, aber dann sollte man es auch etwas vorsichtiger formulieren. Die schlimmere Variante davon wäre, wenn Menschen meinen, sie müssten andere Menschen töten im Namen Gottes, weil Gott das so will. Das wäre auch ein Missbrauchen des Namens Gottes. Also das dritte, das Missbrauchsverbot. Eine kleine Nebenbemerkung. Vielleicht sind manche unter uns, die bisschen verwirrt sind, wie die Gebote so aufgezählt worden sind, weil sie es etwas anders in Erinnerung haben. Es ist so, dass in der katholischen Kirche die Nummerierung etwas anders ist. Da fällt das Bilderverbot weg und am Ende dieses 10. Gebot, dieses Du sollst nicht begehren, wird zweigeteilt. Also zuerst nicht die Frau deines Nächsten begehren und dann eben das Haus und Kinder und Knechte und die Tiere deines Nächsten begehren. Also da gibt es einen gewissen Unterschied. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber nur sagen, dass ich selber die evangelische Nummerierung verwende, die eben so ist, wie Iris sie präsentiert hat. Dadurch, dass eben diese Gebote in der Bibel selber nicht nummeriert werden, es wird manchmal von 10 Worten oder von 10 Aussprüchen geredet, aber eben sie werden nicht durchnummeriert, dadurch kann es eine gewisse Unsicherheit geben, wie man da jetzt durchzählen sollte. Aber weiter zum 4. Gebot. Bei den ersten 3 Geboten haben wir die Beziehung zu Gott. Die weiteren Gebote, 4 bis 10, da geht es dann um die Beziehung und um das Verhalten zu den Mitmenschen. Das 4. Gebot. Heilige den Sabbat. Sechs Tage arbeite, aber am 7. Tag tue keine Arbeit, auch nicht die deinen. Sohn, Tochter, Knecht, Magd, Vieh und auch nicht der in deiner Stadt lebende Fremde. Das klingt so wie ein Gebot, also heilige den Sabbat, aber in weiterer Folge ist es dann doch auch ein Verbot, nämlich du sollst nicht Arbeit tun an diesem 7. Tag. Was man genau tun soll, wie man diesen 7. Tag gestalten soll, steht eigentlich so nicht da. Ich sehe da viel Freiheit. Aber was doch ausgedrückt wird, es soll eine Unterbrechung geben. Also dieses ständige Tag für Tag Arbeiten das soll unterbrochen werden. Am siebten Tag soll es einmal anders sein. Weiter zum fünften Gebot. Ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das dir Jahwe geben wird. Das ist das einzige wirkliche Gebot. Hier geht es nicht um ein Verbot, sondern wirklich um ein Gebot. Es gab damals ja kein solches Sozialsystem, wie wir es heute haben. Und da waren die Eltern, wenn sie älter wurden und selber nicht mehr arbeitsfähig waren, angewiesen auf die Unterstützung anderer, vor allem ihrer eigenen Nachkommen. Und insofern war das eben sehr wichtig, dass diese Nachkommen dann ihre Eltern, auch wenn sie nicht mehr so leistungsfähig waren, wertgeschätzt haben. Es gibt da die Verheißung eines langen Lebens. Ich deute das jetzt nicht so sehr individuell, also wenn du selber es so tust, dann wirst du lange leben, sondern eher als Kollektiv. Es wird dem Volk zugesprochen. Wenn ihr das so praktiziert, dass jeder auch auf seine Eltern schaut, dann können auch die Eltern länger leben, wenn sie unterstützt werden, und genauso natürlich du auch selber, wenn du älter wirst und Eltern bist, auch dir wird es dann so gehen, dass du länger leben kannst, wenn das Volk als Ganzes es so praktiziert. Jesus hat sich auf dieses Gebot einmal bezogen. Dieses Ehre Vater und Mutter, da geht es eigentlich um eine Haltung, aber Jesus in seiner Diskussion mit den Pharisäern zieht dann sehr wohl eine praktische Anwendung. Und zwar kritisiert er Pharisäer, weil sie folgende Regelung getroffen haben. Sie haben gesagt, wenn jemand eine bestimmte Gabe für seinen Vater oder seine Mutter gedacht hat, dann hat er auch die Möglichkeit zu sagen, ja, aber ich gebe das jetzt Gott. Weil Gott steht ja letztlich über den Eltern. Also kann ich diese Gabe, die den Eltern zugedacht ist, auch Gott geben. Also gewissermaßen wollten manche Pharisäer da sehr übergeistlich sein. Jesus hat das abgelehnt und hat gesagt, nein, das ist nicht in Ordnung. Diese Eltern sind angewiesen auf die Unterstützung. Interessant ist, das Gebot ist Ehre Vater und Mutter. Und hier in dieser Auseinandersetzung mit den Pharisäern heißt es dann Vater oder Mutter. Also wer zum Vater oder zur Mutter. Ein kleines Indiz in die Richtung, es geht eben hier um diese alt gewordenen Eltern. Der eine Elternteil ist vielleicht schon tot und nur mehr der Vater oder nur mehr die Mutter lebt. Und wer dann eben zum, je nachdem wer noch lebt, Vater oder Mutter, das sagt, so setzt sich Jesus damit auseinander. Hier sehen wir Jesus, wie er dabei ist, eben den Gehalt der Gebote herauszustellen und wo er sich dagegen auflehnt, dass die Bedeutung verschoben wird. Die weiteren Gebote. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht töten oder du brauchst nicht töten. Du brauchst nicht töten, weil, das geht ja alles aus von den ersten drei Geboten. Wenn ich Gott kenne, wenn ich in einer Beziehung zu Gott lebe, dann hilft er mir, mit dem, was da ist an mir, an Aggressionen, an Trieben zurechtzukommen. Hilft er mir auch frei zu werden. Und dann kann gelten, du brauchst das nicht. Du brauchst nicht töten. Du brauchst nicht ehebrechen, du brauchst nicht stehlen, du brauchst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten, du brauchst nicht begehren. Nichts von all dem, was deinem Nächsten gehört. Frau, Haus, Knecht, Magd, Rind, Esel. Also, wir sehen, es sind großenteils Verbote. Du sollst nicht. Das zehnte Verbot, da geht es um das Begehren. Das ist schon interessant. Hier geht es nicht um eine bestimmte Handlung, sondern es geht um die innere Haltung. Und sehr oft beginnt ein Fehlverhalten ja mit einer bestimmten inneren Haltung. Also insofern ist das bemerkenswert, dass das auch in diesen Verboten, die eher mit einem äußeren Verhalten zu tun haben, dass es hier auch um die innere Haltung geht. Aber auch schon das erste Gebot, keine anderen Götter neben mir, auch da geht es um eine innere Haltung, aber dann auch um das Verhalten. Beim fünften Gebot, Ehre Vater und Mutter, geht es auch um die innere Haltung. Und hier eben um beim zehnten Gebot, nicht begehren. Manchmal wird gesagt, diese 10 Gebote werden erfüllt in dem Doppelgebot der Liebe, das Jesus so formuliert hat, Gott lieben aus ganzem Herzen, deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses Doppelgebot der Liebe ist aber sicher mehr als die 10 Gebote. 10 Gebote sind eher so eine Art Minimum. Dort, wo diese Gebote umgesetzt werden, ist noch nicht unbedingt ein paradiesischer Zustand erfüllt. Ich kann es so machen, dass ich jemanden nicht töte und ihn auch nicht bestehle, aber deswegen nicht unbedingt in Liebe. Also lieben ist schon noch mehr. Aber umgekehrt, wenn in einer Gesellschaft diese Gebote missachtet werden, dann ist diese Gesellschaft auf einem sehr schlimmen Weg. Dann kann es wirklich höllische Zustände geben. Also diese 10 Gebote gewissermaßen als ein Minimum, als eine Art Schutz. Denken wir jetzt nochmal an den Weinberg von Naboth. Was ist da geschehen? Der König Ahab hat gedacht, naja, ich habe da meinen Palast unmittelbar daneben, wäre da ein Grundstück, wäre irgendwie praktisch, wenn ich das auch hätte. Und er macht dem Naboth eigentlich ein faires Angebot, du, ich gebe dir einen anderen, besseren Weinberg dafür, oder ich bezahle ihn dir, wie du willst. Der Naboth will nicht. Daraufhin tritt die Isabel, seine Frau, in Aktion und er lässt sie gewähren. Wie weit er geahnt hat, was sie vorhat, vielleicht auf die Art, ich will es gar nicht wissen, nicht so genau, mach ruhig. Und sie macht. Was ist da geschehen? Er verstößt Ahab und mit ihm Isabel, oder umgekehrt Isabel und mit ihm Ahab, verstoßen gegen 4 von diesen 10 Verboten. Gegen das 10., du sollst nicht begehren. Gegen das 9., du sollst kein falsches Zeugnis geben. Wir übersetzen es ja manchmal etwas verkürzt, du sollst nicht lügen, das wäre dann breiter gefasst. Genauer steht hier eben kein falsches Zeugnis geben gegen deinen Nächsten. Und die Gerichtsbarkeit war damals eben ganz stark auf die Zeugenaussagen angewiesen. Das ist ja heute auch noch so vor Gericht, dass die Zeugen eine große Rolle spielen, aber heute geht es auch mehr um schriftliche Dokumente und auch modernere Methoden, Fingerabdrücke zum Beispiel, können Beweismittel sein. Das war damals noch anders. Also damals ging es ganz stark um die Zeugenaussagen. Also, Isabel fädelt es so ein, dass es zu falschen Zeugenaussagen kommt. Und damit ist sie eigentlich schuld daran, dass das geschieht, denn sie stiftet an. Das 8., du sollst nicht stehlen. Ahab nimmt dann eben den Weinberg an sich von einem Menschen, der zu Unrecht getötet wurde. Und das 6., du sollst nicht töten. Eigentlich waren sie schuld am Töten des Naboth. 4 Gebote. Oder 4 Verbote sind hier übertreten worden in dieser Aktion. Hier sehen wir, wie wichtig diese Verbote sind. Und ich sehe diese Verbote stark als Schutz der Schwächeren vor den Mächtigen. Es kann ja das Umgekehrte auch geben, dass in einer Gesellschaft einige wohlhabend sind und viele arm sind und manche leben unter dem Existenzminimum. Die sind dann natürlich in der Versuchung, dass sie stehlen, um ihre eigene Familie ernähren zu können. Wenn man den Menschen dann sagen würde, naja, du sollst nicht stehlen, wäre das keine Lösung. Die 10 Gebote sind ja auch gedacht als Gesamtpaket. eine Gesellschaft soll sie insgesamt umsetzen und soll überhaupt diese Gesetzgebung, wie wir es im Alten Testament finden, die auch ihre sozialen Komponenten hat, umsetzen. Wenn man dann nur das eine Verbot herausnehmen würde, alles andere läuft völlig anders, ungerecht, ungleich, und dann sagt man nur dem Armen, ja, du sollst nicht stehlen, das ist keine Lösung. Ich meine, stehlen ist keine Lösung, aber dieses Hauptsache erhält dieses eine Gebot ein, du sollst nicht stehlen, ist auch keine Lösung. Da muss insgesamt an der Gesellschaft sich was ändern. Aber natürlich, die Verbote, die gelten für jeden, auch der Ohnmächtige oder auch der Schwache ist eventuell in der Lage, dass er tötet. Also die Verbote gelten schon jedem, aber ich denke, dass sehr stark gedacht war, hier bei diesen 10 Geboten und Verboten, ein Schutz der Schwachen vor den Mächtigen. So wie wir es hier bei Ahab sehen. Für die Frau vom Ahab ist das ganz selbstverständlich. Moment, was bist du für ein Waschlappen? Du bist doch der König. Zeig doch mal, dass du mächtig bist. Und der kann sich dann alles erlauben. Und wenn da diese Verbote dastehen, dann ist das schon ein Schutz, wenn diese Verbote eingehalten werden. Also, wenn der Starke, der Mächtige es beherzigt, dass er nicht begehren soll, dann kommt auch manche Gedanken gar nicht. Wenn er es auch nicht so einfädelt, dass eben es zu falschen Zeugenaussagen kommt, dass Stehlen für ihn nicht in Frage kommt, Ehebrechen nicht in Frage kommt. Im Prinzip eine Versuchung für viele, aber für die Mächtigen ganz besonders. Du sollst nicht töten. Alles Versuchungen, die für den Mächtigen in besonderer Weise bestehen. Wie ist das dann bei den Geboten davor? Also ich gehe jetzt nochmal zum 5. Gebot. Ehre Vater und Mutter. Es ist ein Schutz der Schwachen, nämlich die Eltern, wenn sie alt werden, nicht mehr leistungsfähig sind, in dem Sinne nicht mehr so gebraucht werden. Ein Schutz der Schwachen, wenn gesagt wird, die Nachkommen sollen Vater und Mutter ehren und sich um sie kümmern. Und weiter zum 4. Gebot, das Sabbatgebot. Halte den Sabbat. 6 Tage sollst du arbeiten. Interessant, dass hier auch die Tiere mitgenannt werden. Also auch die Tiere sollen am Sabbat einen Ruhetag haben. Also auch der Tierschutz ist schon hier angesprochen. Vielleicht sollte man heute noch weitergehen und auch, vielleicht soll auch das Auto einen freien Tag haben. Naja, dann kommen viele nicht in die Moga, wäre vielleicht doch keine gute Idee. Ja, gehen wir nochmal weiter zu den ersten 3 Verboten. Was sagte Gott zum König Ahab? Beziehungsweise dann, was sagt Elia zu ihm? Jahwe spricht zu Ahab. Das habt ihr im nächsten Text. Du hast gemordet, auch fremdes Erbe geraubt. Das heißt, hier wird dem Ahab vorgehalten, die Übertretung von 2 Verboten. Und dann sagt Elia zu Ahab, du hast dich verkauft, um zu tun, was Jahwe missfällt. Interessant, du hast dich verkauft. Du hast dich hergegeben dazu. Und da sehe ich, dass die ersten 3 Verbote wichtig sind. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Die Habgier kann sowas wie ein Götze werden, der Menschen erfasst, sodass sie erfasst werden. Die Sünde hat mit Macht zu tun. Die Sünde gewinnt Macht über einen Menschen. und kann ihn dann verleiten, das zu tun, was dann in den Geboten 4 bis 10 steht. Aber der Ausgangspunkt sind die ersten drei Verbote. Wenn meine Gottesbeziehung gut ist, dann kann ich mich lösen von dem, was Gott nicht haben möchte. Schauen wir nochmal die ersten drei Gebote oder Verbote an. Keine anderen Götter neben ihm haben. Nicht zulassen, dass andere Mächte Gewalt gewinnen über mich. Das zweite Gebot, das Bilderverbot, auch Bilder. Vielleicht sind auch allgemein gemeint religiöse Rituale, Voodoo-Zauber zum Beispiel, dass bestimmte Kulte Gewalt gewinnen über mich. Das dritte, falsche religiöse Vorstellungen. Vorstellungen, die irgendwie mit Gott verbunden werden und die Menschen dazu verleiten oder sie bestärken darin, etwas zu tun, was Gott eigentlich ablehnt. Und das ist eine Hilfe auch für mich. Gerade wenn so die Gedanken kommen, naja, so vieles, was verboten ist, es ist eine Hilfe für mich. Wenn ich weiß, manches ist tabu, da brauche ich mir gar keine Gedanken drüber machen. Das sind Wege, da steht am Beginn schon ein Stoppschild. Da sagt Gott, nein, halt. Es erleichtert mich. Ich habe gelesen, jemand hat geschrieben, Gebote der Freiheit, ist vielleicht etwas zugespitzt ausgedrückt, Gebote der Befreiung, Befreiung in gewisser Weise, ja, indem ich frei werde von manchen Gedanken, indem mir deutlich gemacht wird, Franz, lass das, es ist nicht gut für dich, das ist schädlich, das sind Wege, die sind nicht gut, lass deine Kreativität lieber entfalten auf Wegen, die gut sind. Also, indem ich von manchem wegkomme, das brauche ich nicht, kann ich meine Kreativität dorthin entfalten lassen, wo es gut ist und nützlich ist für mich und auch für andere Menschen. Ich kann mir dann vieles ersparen. Gottes Gebote, Gottes Verbote, sie sind ein Schutz für mich. Sie bewahren mich davor, dass andere Mächte über mich Gewalt gewinnen und sie helfen mir dabei, dass nicht ich selber Macht ausübe gegenüber anderen Menschen in einer Weise, die nicht richtig ist. Und da können wir Gott dankbar sein für diese Richtlinien, die er uns gegeben hat. Amen.